Ich finde es eigentlich hervorragend, dass wir Großspeicher nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa bauen können, ohne dass die subventioniert werden müssen. Das ist ein Feld, das Goldgräberstimmung eigentlich so als Stichwort, ne, das boomt oder die letzten 2 Jahre massiv geboomt hat. Und das völlig rein in einer marktlichen, in einem marktlichen Umfeld. Also, ne, das ist privates Geld, das investiert wird, weil es einen Business Case dafür gibt. Und das ist nicht etwas, und da gibt es ja ganz, ganz viele andere Beispiele, wo wir jahrzehntelang mit staatlicher Subvention oder einem garantierten Mindestpreis irgendwie anschieben müssen. Und das lässt mir erstmal das Herz aufgehen.
Ich sage jetzt mal Moin, hallo und herzlich willkommen zum SIT-Podcast ein weiteres Mal und hoffentlich wieder eine Woche, nachdem ihr den letzten SIT-Podcast gehört habt. Dann haben wir das nämlich alles richtig gemacht hier. Ja, heute geht es um ein Thema, das wir in den letzten Jahren zum Hype haben werden sehen, nämlich Flexibilität. 2023 hieß es noch, Flexibilität ist das neue Gold. Und wir haben vor 2 Jahren unseren letzten Podcast miteinander aufgenommen. Und jetzt wollen wir mal wissen, was vom Goldrausch übrig geblieben ist.
Genau. Und ich hänge jetzt auch ein bisschen mit rum in diesem Podcast. Der Timo, auch ein liebes Hallo von mir. Und jetzt können natürlich Matti und ich uns darüber unterhalten, was die Flexibilität so gemacht hat in den nächsten Jahren, in den letzten Jahren. Aber wir haben natürlich auch einen tollen Gast wieder dabei. Ein Gast, der schon mal da war bei Matti. Und jetzt bin ich halt mit dabei und wir machen das zusammen nochmal. Und wir haben den Christoph Gadlo nochmal da. Hallo Christoph.
Hallo zusammen, freue mich sehr, wieder dabei zu sein, bei dir, jetzt bei euch.
Ja,
Und
super.
ja, schauen wir mal, was aus dem Goldrausch von vor 2 Jahren geworden ist.
Also da du fantastisch aussiehst, und das geht ja sozusagen den Menschen, die uns zuhören, jetzt ein bisschen verloren, aber ich gehe mal davon aus, du siehst so gut aus, dass es jetzt nicht ganz verkehrt gewesen sein dürfte, dieses Goldrausch-Thema in den letzten Jahren.
Nee, bin offen gestanden ganz zufrieden. Also ja,
Sehr schön.
es ist viel
Aber,
passiert.
genau. Und ihr habt ja auch, ihr habt das ja auch verdient. Ihr seid ja früh angefangen. Das ist ja schon so ein bisschen her. Aber bevor wir da jetzt so einsteigen, Christoph, ich kenne dich ja quasi noch gar nicht. Und vielleicht kannst du mir noch mal einen kurzen Abriss geben, was du machst, für wen du das machst und wie ihr das machst bei S4IN. So viel kann ich ja schon mal sagen. Kannst du mich da noch mal kurz ins Bild setzen? Ihr beide kennt euch ja schon. Aber wenn du deine Heldengeschichte vielleicht mal kurz mir noch mal erzählst.
Ja, Heldengeschichte. Okay, genau. Also, Matti hat es ja eben schon gesagt, wir sind schon ein bisschen länger mit dem Flexibilitätsthema unterwegs. Ich bin einer der zwei Gründer und der COO von S4IN, Energy Services for Industry. Wir haben ja vor inzwischen etwas mehr als 10 Jahren, das ist nämlich etwas, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wir haben unser 10-jähriges Jubiläum
Ah,
gefeiert.
cool.
Seit etwas über 10 Jahren mit der S4IN unterwegs. Und wir vermarkten Flexibilität as a Service. Und zwar völlig unabhängig davon, aus welcher Art von Asset-Klasse diese Flexibilität kommt. Da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal ein bisschen zu. Wir heißen zwar S4IN Energy Services for Industry, machen aber deutlich mehr als nur Industrie. Und da haben wir vor 2 Jahren auch schon mal so ein kleines bisschen links und rechts geschaut. Aber ja, wir vermarkten im Endeffekt also natürlich Industrieflexibilitäten. Klassische Demand-Response-Prozesse, wir machen Kraftwerke, wir machen aber auch ganz viel Erneuerbare, Biogas, Biomasse, Wind, PV, wir machen natürlich auch Batterien, ich sag mal das kleinteilige, komplexe Ende des Batteriemarktes, die Haushaltskundenflexibilität, genauso wie die Großbatteriespeicher, die in den letzten 2 Jahren ein bisschen zugelegt haben. Das haben, glaube ich, alle im Markt mitbekommen. Und genauso aber auch grüne und graue Colocation. Also eigentlich alle Formen von Batterien. Ja.
Okay, und mit welcher Idee seid ihr vor 10 Jahren gestartet? Kannst du dich noch daran erinnern, was so der erste Impuls war? Warum?
Ja. Der allererste Impuls war tatsächlich, wir wollten damals LNG direkt importieren aus Amerika. Und die Idee war,
Ach.
dass wir eigentlich so eine Art Deutsche Industrie Buyers Club zusammenbringen und LNG direkt nach Europa holen. Das war auch eine super Idee damals, hat sich ja auch in den letzten 2 Jahren nochmal gezeigt, dass Versorgungssicherheit und Quellendiversifikation vielleicht seine Berechtigung hat. Blöderweise, als wir dann soweit waren, dass eigentlich alles fertig war und wir auch damals einen DAX-Konzern davon überzeugt hatten, dass das eine super Idee ist und der das mit uns machen wollte, war der Spread weg zwischen Amerika und Europa. Und dann hat sich quasi das grundlegende Geschäftsmodell dieser Idee relativ schnell aufgelöst. Und wir hatten aber von vornherein auch immer Flexibilität schon im Kopf und sind dann einfach, wie das ein echtes Startup so macht, relativ schnell, wie heißt das so schön, nochmal gepivotet und
Ja,
haben
gepivotet.
die,
Der
genau,
Pivot.
und haben die, die Firma einfach neu ausgerichtet und uns dann wirklich komplett auf Flexibilität fokussiert.
Aber ist ja eigentlich ganz geil, wenn sich alle, die sich irgendwann mal mit LNG-Gas beschäftigen, dann am Ende bei der Flexibilität landen. Ist es ja eigentlich cool, finde ich. Und
Ja.
was mir noch auffällt, du sagst, ihr habt das nicht weitergemacht, weil euch der Spread so ein bisschen abhanden gekommen ist. Kann natürlich jetzt auch wieder passieren, ne?
Das glaube
Also,
ich noch nicht, dass
okay.
das bei der Flexibilität wieder passiert, aber vielleicht ist das, ich sag mal so, wir haben ja dann vor 9 Jahren angefangen, Flexibilität zu vermarkten und sind damals ja auch schon, als wir zu den ersten Kunden gegangen sind und was über kontinuierlichen Intraday-Handel und Algo-Trading und Automatisierung erzählt haben, hat uns der ein oder andere ja durchaus auch angeguckt, als kämen wir irgendwie von einem anderen Planeten. Und so. Das war, glaube ich, bei dem LNG-Thema ähnlich. Aber wie gesagt, ein Blick auf die letzten 2 Jahre hat eigentlich ja nochmal gezeigt, dass früh dran sein gar nicht so verkehrt ist, sowohl bei der Flex als auch vielleicht bei dem Thema LNG-Import, ne?
Das klingt vor allen Dingen in meinen Stadtwerke-Ohren, klingt das irgendwie nach, diese Idee, früh irgendwo dran zu sein. Das ist ja dafür für diese Ecke nicht so ganz typisch. Das ist ja immer so, schauen wir mal, was das alles so wird. Aber erstmal, ja, vielen Dank für den Einstieg. Dann weiß ich so ungefähr, was du machst, was ihr macht, was für eine Reise ihr bislang hinter euch habt. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass ihr irgend so eine Art Marktführer seid. Das sagt ihr, glaube ich, über euch selber oder jemand anders. Aber ihr seid schon ein relevanter, großer Player da im Thema, oder?
Also ich finde
Aktuell?
das immer schöner, wenn das jemand anders über uns sagt. Aber ja, tatsächlich. Also wie gesagt, wir haben vor faktisch 10 Jahren angefangen, ein Flexibilitätsportfolio zusammenzusammeln und vermarkten diese Flexibilität auch konsequent inzwischen an immer mehreren Märkten. Das ist auch vielleicht eine der Entwicklungen der letzten 2 Jahre. Wir sind inzwischen selber präqualifizierter Regelleistungsanbieter auch in Deutschland geworden. Nicht nur im Strom, sondern auch im Gas und können damit wirklich unseren Kunden, und das glaube ich ist auch ohne Übertreibung, als einziger im Markt wirklich eine unabhängige One-Stop-Shop-Flexibilität in der Optimierung anbieten.
Okay. Es erinnert mich, letzte Frage, Matti, du
Ja,
holst
alles
schon Luft,
gut.
aber es erinnert mich schon sehr, weil ich aus Köln komme, an diese Next-Kraftwerke-Geschichte, ne? Die auch irgendwie viel und früh mühsam eingesammelt haben und dann auch irgendwie belohnt wurden und dann sozusagen, ja, da war es dann am Ende dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, so dieses Einsammeln, dieses frühe Einsammeln, dieses frühe Überzeugen, auch wenn es irgendwie noch gar nicht die gesamte Branche sozusagen auf dem Schirm hat. Ist doch vergleichbar, oder? Würdest du es auch so sagen, oder?
Witzigerweise hören wir das öfter, dass wir doch eigentlich so seien wie Next und was wir denn eigentlich anders machen. Ich, offen gestanden, ich sehe es ein bisschen anders, weil die Next für mich eigentlich ein Unternehmen ist, das Direktvermarktung macht und erneuerbaren Strom in den Markt bringt, mit einem gewissen Fokus auf, wenn ich das von außen so richtig wahrnehme, PV und kleinere Biogasanlagen. Bei den Biogasanlagen eigentlich auch die Dauerläufer nimmt. Und genau das machen wir nicht, sondern wir sind immer auf der Suche nach Flexibilität. Uns geht es darum, Angebot und Nachfrage zu synchronisieren und nicht notwendigerweise so viel grünen Strom wie möglich, auch wenn er gerade leider gar keinen Wert hat, in den Markt zu drücken.
Okay, die sind ja und deren Reise begann ja auch eine gewisse Zeit vorher, ne? Aber so dieses Einsammeln von Mengen, von Erzeugungskapazitäten und die dann irgendwie zu bündeln und irgendwie sei es an irgendwelchen Regelenergiemärkten oder woanders hinzubringen. Das war so ein bisschen das. Aber wenn du natürlich im Detail reinschaust, mag sich das auch anders.
Ich glaube, dass das natürlich, ja. Next ein Paradebeispiel ist für Innovation und früh dran sein und einfach eine Chance sehen und das dann auch nutzen und umsetzen. Ja. Jochen und sein Team haben da wahnsinnig was geleistet und aufgebaut. Und ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die ein Vorbild sind, aber natürlich unterhält man sich und wir haben halt eine andere inhaltliche Ausrichtung. Ja. Als die Next und haben unsere Nische, glaube ich, wobei gefunden. Nische ist vielleicht jetzt auch ein bisschen untertrieben. Wir haben unser Marktsegment so gefunden und besetzt.
Ja, mit definiert. Ja, cool, Christoph. Freut mich wirklich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Matti, was wolltest du denn jetzt eigentlich noch?
Ja, was wollte ich eigentlich jetzt noch? Sind ja eigentlich alle Fragen gestellt? Nee, gar nicht.
Nein, das ist ja nur das Vorgeplänkel.
Nein, alles gut. Was ich so aus dem letzten Mal in Erinnerung hatte und dachte, Mensch, das ist irgendwie ganz witzig, da hattest du von Kunden erzählt, wo tatsächlich dann irgendwie die Alarmlampe irgendwie angeht in so einem Werk, irgendwie, wo dann, keine Ahnung, irgend so eine Maschine dann hoch und runter geregelt wird. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Regelfall, aber in der Zwischenzeit ist ja auch eine ganze Menge in der Digitalisierung passiert und so. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal so drauf kommen, was ist jetzt eigentlich los in der Dynamik und in KI und solchen Dingen. Dürfte euch ein bisschen auch bewegt haben, diese Entwicklung in den letzten 2 Jahren. Eine Sache, die mir jetzt aber zunächst noch auf der Lippe brennt, wollte ich gerade sagen, ist, du hast irgendwie von der Präqualifizierung gerade gesprochen und hast auch das Wort Gas im Mund geführt. Das musst du mir jetzt nochmal erklären, weil ich kriege das Flexibilitätsthema nicht mit Gas übereinander gerade.
Ja, das geht ganz vielen so. ich glaube, dass die meisten, die Flexibilität hören, sofort bei Strom sind. Das gibt es aber natürlich auch im Gas. Und auch im Gas wird zum Beispiel Regelenergie ausgeschrieben. Gerade jetzt wieder, ich glaube bis gestern oder vorgestern konnte man bei der Trading Hub Europe wieder für das nächste kommende erste Quartal an Regelleistungsauktionen teilnehmen. Und das haben wir auch wieder getan mit ganz vielen unserer Kunden. Mhm. Im Endeffekt ist das quasi die Art Krisenvorsorge des Marktgebietsverantwortlichen im Gas, die sich Abschaltleistung einkaufen, die sich eine Option einkaufen, Gasverbrauch im Wesentlichen der Industrie, aber auch aus Speichern heraus, Gasverbrauch zu reduzieren und so dem Netz mehr Gas zur Verfügung stellen zu können.
Ah, okay, alles klar. Das heißt, da habe ich jetzt wahrscheinlich einfach in meinem Kopf war so dieses erneuerbare Erzeugen viel und so weiter und wo kommt jetzt viel Erzeugung beim Gas her? Habe ich jetzt irgendwie nicht den Link im Kopf gehabt, aber so macht es natürlich irgendwie Sinn. Genau.
Was schmeißt ihr denn eigentlich für Mengen, nur mal so, dass ich eine Vorstellung habe, was für ein Schneckenhaus ihr mit euch rumtragt? Was schmeißt ihr so in den Markt? Womit kann man das vergleichen im Strom und Gas? Was ist so das, in welcher Gewichtsklasse seid ihr da so unterwegs? Womit kann man das vergleichen?
Jetzt in der Flexibilität oder wir haben ja auch noch ein zweites Geschäft, wo wir Portfolio- und Bilanzkreismanagement machen, beziehungsweise auch als Lieferant auftreten.
Nee, ich meine eigentlich, wie viel Flexleistung, wie viel Flexpower könnt ihr sozusagen, bewegt ihr so im Markt? Das war es.
Ja. Im Gas jetzt ganz konkret in der Ausschreibung für, wie gesagt, jetzt das nächste kommende erste Quartal, waren das ein paar hundert MW. Mhm. Und im Strom haben wir ungefähr 2,5 Gigawatt Flexibilität unter Vertrag.
Wenn du jetzt einen Vergleich brauchst, wenn ein Zuhörer sagt, kann ich mir nicht vorstellen, was wie viel ist das? Viel, wenig?
Ein typisches, haben wir in Deutschland jetzt nicht mehr, aber ein typisches Kernkraftwerk hat eigentlich so 1 Gigawatt und wir haben 2,5 Flexibilität unter Vertrag.
Okay. Also zwei so Atomkraftwerke, die ja so
an Flexibilität. Oder wenn man mal eine fiktive Zahl sich überlegt, was wir noch an Reserve-Gaskraftwerken in Deutschland dazu bauen wollen, sagen wir mal theoretisch so 20 Gigawatt, dann hätten wir schon etwas mehr als 10% davon an Flexibilität.
Ganz schöne Zahl.
Ja, ist irgendwie ganz schon, schön. Man braucht immer so ein kleines bisschen so eine Vergleichszahl, um ein Gefühl zu kriegen, wenn man so gar nicht, wenn man so keine Vergleichszahl hat. Ah, okay. Jetzt einmal hin den Switch zu dem zum Thema Intraday-Dynamik und Echtzeithandel. So, was hat sich denn, was ist denn so für dich der große technologische Sprung in den letzten 2 Jahren gewesen? Also habt ihr da irgendwie eine große Verwerfung oder große Neuthemen gehabt bei euch im Haus? Oder ist das jetzt einfach alles so sukzessive und langsam vor sich hingeplätschert?
Ich glaube, der Intraday-Handel ist alles, aber nicht vor sich hinplätschernd und langsam. wenn ich mir einfach mal angucke, wie viele Negativpreisstunden wir dieses Jahr schon in der Day-Ahead-Auktion hatten, und das im Vergleich zu den letzten Jahren, ne, sehe, dann ist da einfach wahnsinnig viel Volatilität dazugekommen und wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und das ist ja nur das eine Ende des Marktes. Wenn ich mir die Extrempreisstunden angucke in der Day-Ahead-Auktion, dann steigen die ähnlich schnell und rapide an. Es ist immer eine Frage, wie man Extrempreis definiert. Ich habe mir das jetzt einfach mal so für mich abgetragen in einer Grafik als der doppelte Jahresdurchschnittspreis. Also wenn wir 80 Euro Jahresdurchschnittspreis haben, dann ist für mich erstmal alles, was größer 160 ist, ist extrem. So. Mhm. Und es wird einfach an beiden Enden des Marktes deutlich, deutlich, deutlich mehr und auch deutlich extremer.
Und der was totale, meinst du mit beiden Enden nochmal, Christoph?
Also die Negativpreise und die total hohen Extrempreise.
Okay, das sind die beiden Enden, ja, verstehe. Ja.
Und dazwischen ist ja dann der kontinuierliche Intraday-Handel und auch der zappelt wie verrückt hin und her und ist wahnsinnig volatil. Und wir haben in den letzten 2 Jahren, seit wir zuletzt gesprochen haben, mehrfach die 9.999 Euro gesehen, was einfach mal der maximale Preis ist, den die Börse zulässt für den kontinuierlichen Intraday-Handel.
Ja, schon
krass. Nur um es gesagt zu haben, wir haben den auch mal geschossen für einen Kunden. kleiner Werbeblock. ja, aber das zeigt einfach, der Markt ist wahnsinnig volatil geworden und wir waren, ja, vielleicht vor 10 Jahren noch einen Ticken früh dran mit der Flexibilität, aber es zeigt sich jetzt einfach, dass es für uns zumindest wirklich der richtige Weg ist und dass wir eigentlich alles, was irgendwie flexibel gefahren werden kann, nutzen müssen, um Angebot und Nachfrage irgendwie in Balance zu kriegen.
Aber ist ja schon auch ganz spannend, jetzt ist ja euer Markt gewachsen, ihr habt mehr Kunden auch auf beiden Seiten, ne? Das sind ja auch bei euch sowohl Verbrauchende als auch Einspeisende. Und das, was man ja immer so denkt und was man auch in dieser Diskussion mit Home Energy Management und so weiter immer wieder hört, ist der Punkt, ach ja, wenn alle dann den günstigen Preis sehen, dann stöpseln alle ihre Autos ein und fangen an zu laden und dann bricht das Netz auch zusammen oder der Preis verändert sich dann super schnell. Und der Effekt müsste ja eigentlich sein, dass sich diese Kurven glätten, ne? Also dass die Ausschläge nach oben und unten sich irgendwie glätten und man zu einer Linie kommt. Und dem scheint ja nicht so zu sein. Liegt das jetzt daran, dass es zu wenig Unternehmen wie eures gibt, dass das oder ihr noch zu wenig Kunden habt sozusagen, die das bei euch in Auftrag geben, die Flexibilität zu handeln? Oder kann man das auch gar nicht schaffen, weil einfach auch zu viel zugebaut wird? Also sind wir an der Stelle, dass wir sagen, bloß keine neuen Windräder mehr, was kriegen wir nicht mehr gehandelt? Also wieso ist es so, dass der Ausschlag immer noch so stark ist, obwohl ihr ja sehr erfolgreich seid und mehr Flexibilität vermarktet wird insgesamt?
Also natürlich würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir mehr Kunden hätten. Und gleichermaßen freue ich mich auch über jeden Wettbewerber, der nicht in den Markt eintritt, ne? Ganz klar. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, also es in der Theorie müsste es genauso sein, wie du sagst, wenn wir mehr und mehr flexibel agierende Erzeuger und flexibel agierende Verbraucher haben, dann müsste sich eigentlich der Markt ja irgendwann glätten. Ich glaube, das ist eine Frage von Marktgröße, die man betrachtet, weil im Endeffekt hängt das ja, also kommt ganz viel der Unsicherheit und der Volatilität im Netz, kommt ja aus den Erneuerbaren. Und wir bauen halt momentan immer noch stark die Erneuerbaren weiter aus. Ich meine, wir hätten in der Photovoltaik inzwischen so 105 Gigawatt Pi mal Daumen installierte Leistung in Deutschland. Wir haben aber nur eine Netzspitzenlast irgendwo zwischen 65 und 75 Gigawatt. Das heißt, wir haben ja heute schon signifikant mehr PV im Netz installiert, als wir in der absoluten Spitzenlast irgendwann mal brauchen. Der Punkt ist aber, wir sind ja nicht ganz alleine, sondern ne, also Deutschland ist keine Insel. Wir haben sowohl Day-Ahead als auch Intraday einen paneuropäisch gekoppelten Markt. Und dementsprechend ist es halt auch total relevant, was unsere Nachbarn so tun. Und da hat zum Beispiel der erneuerbaren Ausbau, wenn man jetzt mal von vergleichsweise kleinen Ländern wie den Niederlanden absieht, gerade erst begonnen. Ne? Also Polen fängt eigentlich gerade erst an. Frankreich fängt gerade erst an. Und natürlich hat das auch bei uns auf die Preisbildung einen Effekt, was unsere Nachbarn an erneuerbarem Ausbau vorantreiben.
Also selbst wenn wir glatt wären, wir sagen, es gibt, es hier zuckt nichts mehr, weil alles so ausflexibilisiert ist, sage ich mal, hast du dann immer noch die Nachbarn, die uns nachlaufen und dann wieder sozusagen diese Spreads oder diese Inflexibilität da bei uns auch reindrücken über die Preise. Ist das so?
Ganz genau. Ganz genau, das kann man genauso sagen. Und ich glaube, wo man das super schön sehen kann, diese grenzüberschreitenden Überschwapp-Effekte, ist das südliche Schweden. Es gibt in Schweden 4 Preiszonen und die 2 im Süden, also Schweden 3 und Schweden 4, die sind total volatil geworden, dank der Überschuss-PV, die Kontinentaleuropa eigentlich jetzt nach Schweden exportiert.
Das war, glaube ich, auch der Kritikpunkt von dieser schwedischen Ministerin. Ne? Ging das nicht in die Richtung?
Ja, gewissermaßen schon. Ne? Also wir machen uns sicherlich als speziell auch als Deutschland im europäischen Nachbarausland nicht unbedingt nur Freunde mit unserer Energiepolitik. Weil wenn man das mal überspitzt formuliert, verlassen wir uns ja auf die gesicherte Leistung unserer Nachbarn und gleichzeitig geben wir ihnen unseren Überschuss rüber. Und, ja. Das ist jetzt nicht immer nur super, vor allem nicht, wenn das, wie zum Beispiel in Schweden, auf ein Erzeugungssystem trifft, das sehr Baseload ausgerichtet ist mit Kernkraft und Laufwasser. Da ist halt jede erneuerbare Schwankung, die da reinkommt, führt halt sofort zu massiver Volatilität.
Aber genau das. Sicherheit und wir gehen Unsicherheit zurück. Ne? So, wir, so, das ist so, ja.
Ja, das ist die, also ne, das ist sicherlich ein bisschen negativ formuliert, ja. Aber an und für sich ist es ja erstmal gut, wenn wir bei uns zu viel, sagen wir mal, PV-Strom haben, diesen grün erzeugten erneuerbaren Strom zu extrem niedrigen variablen Kosten, den nicht abzuregeln, sondern unseren Nachbarn zur Verfügung zu stellen. Ja. Es würde halt nur schon auch helfen, wenn das Nachbarsystem oder die Nachbarsysteme darauf vorbereitet wären. Und du hattest vielleicht noch ein ergänzender Satz. Du hattest gesagt, gerade auch die Haushalte, wenn die dann genug reagieren würden mit ne, Wallboxen und Wärmepumpen und allem, was so ein Haushalt an Flexibilität hat. Ich glaube, dass wir beim Smart Meter Rollout noch nicht so wirklich weit vorangekommen sind im Vergleich zu vor 2 Jahren.
Ja, vorsichtig.
Und das ist aber nun mal absolute Grundvoraussetzung, um irgendwie ernsthaft über Haushaltskundenflexibilität sprechen zu können.
Ne? Ja, aber nun ist es ja so, ja, also ihr macht ja relativ viel, du hast ja gerade die Größenordnung genannt, das ist ja schon irgendwie nicht ohne, ja, 2 Atomkraftwerksleistungen sozusagen da irgendwie in Flexibilität zu handeln. Aber ihr habt auch ja so einen gebündelten Haushaltsbereich, dadurch, dass ihr mit diesen Bündlern im Grunde genommen zusammenarbeitet. Sonnen zum Beispiel war so ein Thema. Ne? Wie hat sich das denn entwickelt? Also ist da mittlerweile auch so eine signifikante Größenordnung beieinander, dass man sagen kann, da entwickelt sich auch was oder ist es auch noch klein?
Nee, also das ist nicht mehr klein. Ich würde sagen, das ist ganz klar signifikant, weil, also ja, natürlich, der Smart Meter Rollout, hatten wir ja gerade eben gesagt, der hängt ein bisschen, aber der hängt vor allem ein bisschen beim grundzuständigen Messstellenbetreiber. Und ich sag mal, bei der Umsetzung der Pflichteinbaufälle. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber da selber aktiv zu werden. Das hat deutlich, deutlich zugenommen. Also das ist sicherlich ein Feld bei uns und auch in der angesprochenen Kooperation, wo deutlich, deutlich mehr passiert als noch vor 2 Jahren.
Und wenn man jetzt so anschaut, jetzt, wir haben ja auch wahnsinnig viel, ich hüpfe jetzt gerade mal einmal ein bisschen
durch. Ja, hüpf doch mal Timo, durch alle Themen
schon mal durch. Ich hüpfe mal schon mal durch alle Themen so ein bisschen durch, genau. Wenn man jetzt anguckt, was ist jetzt sozusagen der größte Feind der Flexibilität, wenn man das so ausdrücken will, ist das nicht auch der Stromspeicher und diese ganzen Speicher, die gebaut werden sollen, sorgt das am Ende dazu, dass bei euch auch eure Margen sozusagen sinken oder guckst du dem auch gelassen entgegen?
Sehr gelassen, weil ich glaube, dass wir alle Arten von Flexibilität brauchen. Ich finde es eigentlich hervorragend, dass wir Großspeicher, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, bauen können, ohne dass die subventioniert werden müssen. Das ist ein Feld, das Goldgräberstimmung eigentlich so als Stichwort, ne, das boomt oder die letzten 2 Jahre massiv geboomt hat. Und das völlig rein in einer marktlichen, in einem marktlichen Umfeld. Also ne, das ist privates Geld, das investiert wird, weil es einen Business Case dafür gibt. Und das ist nicht etwas, und da gibt es ja ganz, ganz viele andere Beispiele, wo wir jahrzehntelang mit staatlicher Subvention oder einem garantierten Mindestpreis irgendwie anschieben müssen. Und das lässt mir erstmal das Herz aufgehen. Wenn ich auf die Flexibilität gucke, dann ne, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Flexibilitätsquellen. Ne, wir haben die Großspeicher, wir haben sicherlich, wenn denn der Smart Meter Rollout da ist, auch ganz viel Nachfrageverschiebung auf der Haushaltskundenseite. Und wir haben zum Beispiel auch erneuerbaren Curtailment, könnte man ja auch, also die Abregelung von Erneuerbaren, gewissermaßen als Flexibilität sogar sehen, auch wenn sie irgendwie innerlich schmerzt, dass man schönen erneuerbaren Strom abregeln muss, nur weil nicht genug Verbrauch da ist. Aber dann gibt es ja auch noch zum Beispiel die Industrie, die aber in den Kosten der Flexibilitätsbereitstellung tendenziell sehr, sehr hoch liegt, weil man je nachdem, was da an Flexibilität abgerufen wird, gegen die sogenannte Cost of Lost Load preisen muss. Also ne, ich höre auf, mein eigentliches Produkt herzustellen, um den Strom, den ich dafür gedanklich gebraucht hätte, als Flexibilität zu vermarkten. So, das heißt aber, dass ich aus diesem Flexibilitätsportfolio heraus mir für unterschiedlichste Marktphasen eigentlich so eine Art Flexibilitäts-Merit-Order zusammenbaue und die dann systemisch dem Markt bereitstelle. Und das von daher sehe ich da überhaupt keine Konkurrenz, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle von Flexibilität, also Aufkommensquellen quasi, wo kommt sie her? Und die hat auch jeder, hat seinen unterschiedlichen Preis und damit auch seine Daseinsberechtigung in einer Flex-Merit-Order. Aber, und by the way, wir vermarkten ja auch die Großspeicher. Also ich freue mich ja über jeden, der einen Speicher baut, weil aus Flexibilitätsvermarkter-Sicht ist ja ein Asset, das nur dafür gebaut worden ist, Flexibilität bereitzustellen, eigentlich der Kindheitstraum.
Ja, ne? Bei allen musst du es rauskitzeln. So. Ne? Bei allen anderen musst du irgendwie, gib mir ein bisschen was von deiner Flexibilität zu Lasten anderer Dinge, die du damit machen möchtest. Ne?
Aber Timo, mal in deine Richtung, ich weiß nicht, kann man ja sagen, die Quantum, ihr macht ja auch einen Speicher und so und vielleicht kann man
so
den Switch in die,
genau,
was können das Stadtwerke tun? Das müsste ich dem Christoph
disclaimermäßig eigentlich mal offenlegen, ne? Nicht, dass er hier irgendwelche Betriebsgeheimnisse
versehentlich im Podcast sagt, meinst du?
Ja, genau.
Ja, wäre natürlich ein Ding.
Genau. Nee, also so, dass so, also wie er eben erzählt hat, ne, es rechnet sich ganz gut, ja, wenn so ein paar Stadtwerke sich auch mal zusammentun und irgendwie so einen Großbatteriespeicher dahinstellen. Und das machen jetzt die Gesellschafter der Quantum. Und ich kenne ja auch sozusagen die Entwicklung und die Zahlen, die da dann auf dem Tisch standen. Und dann ist es natürlich schon so ein Low-Brainer, wenn man dann das auch reinholen kann, denn unsere Kurzfristhändler, die gucken sich das dann schon an und sagen, ja, okay, dann das ist jetzt unser Job, das jetzt da reinzuhandeln und ob eure Preisprognosen und das alles jetzt so stimmt und ob ich das auch alles holen kann, sei mal so dahingestellt. Und eine Frage bei uns ist da, und ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst oder willst, aber so die Frage, wir haben das jetzt ganz einfach gemacht, bauen das neu auf und der stellt Standalone irgendwie dann zur Verfügung. Und da gibt es halt so Stimmen, die sagen, ja, dein Business Case am Intraday-Markt wirst du den jetzt nicht allein reinholen. Da musst du halt, so wie du es gesagt hast, wie ihr das auch könnt, da Cross-Market eigentlich viel mehr machen könnt. Ihr müsst auch Regelenergiemärkte sozusagen ansteuern, sonst wird das nicht, alleine wird das nicht, Standalone wird das nicht klappen. Kannst du mir einen Tipp für die Kollegen weitergeben, dass sie sagen, ja, das ist richtig, wir müssen uns darum kümmern, dass wir auch an die anderen Märkte kommen?
Absolut. Ohne wird es nicht gehen. Du kannst also gerne meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse weitergeben an die Kollegen.
Mache ich.
Nein, aber es ist tatsächlich so. Also man kann das keinem guten Gewissens empfehlen, sich da nur auf einen Markt zu konzentrieren, sondern die Märkte sind volatil und nicht nur in sich selbst, sondern auch im relativen Abstand zueinander, im Wertunterschied zueinander. Und es ist in Summe ein wahnsinniger Mehrwert, wenn man einen Speicher täglich entscheidet, in welchen Markt er geht und mit welchen Anteilen er in diesen Markt geht. Mhm. Na, und im Wesentlichen, also ich glaube, das, was jetzt gerade gebaut wird in Deutschland an Großspeichern, ist meistens noch ein Zwei-Stunden-System, also ein Speicher, den man 2 Stunden am Stück entweder laden oder entladen kann. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass die Anlagen, die heute gebaut werden, vor 1,5, 2, teilweise 3 Jahren projektiert und geplant worden sind. Mhm. Mit den Marktpreisen von heute rechnen sich auch 4 Stunden Speicher schon sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den ersten 4 Stunden Speicher im Portfolio. Der ist gerade im Bau. Der wird Anfang 26 dann wirklich ans Netz gehen. Das sehen wir ganz, ganz deutlich als Entwicklung, dass es da eher, wie gesagt, auf, ich will nicht so weit gehen zu sagen, Long Duration Storage, aber länger als 2 Stunden geht. Und auch die gehen dann in die Cross-Market-Optimierung. Das ist auch etwas, was wir im Ausland schon länger gesehen haben. Also wir hatten vorhin schon mal ganz kurz die Niederlande angesprochen. Da sind 4 Stunden Speicher in der Projektierung heute der absolute Standard. Da denkt kein Mensch mehr ernsthaft über 2 Stunden Speicher nach. Mhm. Die Niederlande haben allerdings auch prozentual an ihrem Erzeugungsmix noch ein bisschen mehr PV als wir. Mhm. Und die haben auch gleichzeitig ein, auch wenn das schwer vorstellbar ist, noch etwas verstopfteres Netz als wir. Mhm. Mhm. Von daher ist das da sicherlich auch ein Grund. Mhm. Okay. Weil wir sehen eine ähnliche Entwicklung. Hier bei uns. Ja.
Erklär mir nochmal diese 2 und 4 Stunden Speicher. Also wenn du sagst 2 Stunden laden und 2 Stunden entladen, heißt das wirklich, dass die dann in ihrem Entlademodus dann 2 Stunden bleiben müssen, bevor die wieder beladen werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht müssen, aber können. Hm. Also wenn man mal ein ganz simpler Anwendungsfall für so einen Speicher. Ne? Du hast eine Photovoltaikanlage und du weißt ganz genau, wenn die PV-Anlage mittags im Sommer mit allen anderen PV-Anlagen gleichzeitig ganz viel erzeugt, dann hat der Strom einen relativ geringen Wert. Und man könnte dann jetzt mit einem 2-Stunden-Speicher mittags, sagen wir mal, von 12 bis 14 Uhr den Strom in den Speicher packen und holt den abends wieder raus. Mit einem 4-Stunden-Speicher fängst du halt nicht um 12 an, sondern fängst morgens um 10 schon an und machst das dann bis 2 Uhr nachmittags. Und verschiebst entsprechend viel mehr Menge in den Abend. Mhm. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das Speichersegment war vor ein paar Jahren noch eins, wo es um Leistung ging, wo man MW gebaut hat, weil wir in der Regelleistung in der PRL einfach MWs gebraucht haben. So. MWs sind heute aber nicht mehr der Engpass, sondern eigentlich haben wir heute ein MWH. Thema. Ne? Wir müssen Menge verschieben können aus viel Erzeugung, bleiben wir mal bei dem PV-Beispiel, im Sommer mittags in den Abend. Mhm. Und das geht halt mit einem Speicher sehr, sehr gut. Gleichzeitig haben wir ein relativ vollgestopftes Netz, da ist extrem viel Stau und ein MW-Netzanschluss ist eigentlich der Engpass. Das heißt, das ist vielleicht etwas, was sich ein bisschen verändert hat. Ich habe auf der ein oder anderen Energiespeicherkonferenz die letzten Wochen mal gehört, dass Netzanschluss das neue Gold der Energiewende ist. Ich würde das als Flexibilitätsvermarkter, jetzt würde ich das nicht so 100% nur unterschreiben. Ich glaube schon, dass Flexibilität da nach wie vor extrem wichtig ist. Aber ein Netzanschluss, den ich fix nutzen kann, der gehört da definitiv dazu. Und in dem Moment, wo die MWs im Netzanschluss der Engpass sind, ja, dann baue ich doch lieber viermal, also 4 Stunden, viermal die MWs als MWH dahinter, als nur zweimal.
Und siehst du da eigentlich dann Stadtwerke im Vorteil an der Ecke so ein bisschen, dass sie da so ein bisschen auch das Thema Netzanschluss ein bisschen anders spielen können?
Unbundling wird ja gelebt.
Ja,
Von daher
genau. Insofern gleiche
dürfte da
Chancen für alle, ne?
strukturell kein Vorteil sein, ne?
Nein.
So.
Okay. Ich wollte noch mal fragen, zurückkommen auf eure Kunden. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Weißt du noch, was euer erster Flexkunde, was das für ein Kunde war? Also aus welcher Ecke und was für ein Unternehmen oder was für ein Kunde das überhaupt war und was jetzt der letzte war, den ihr abgeschlossen habt und wie sich das vielleicht verändert hat.
Ja, der erste war ein Industrieunternehmen, wo wir tatsächlich einen Industrieproduktionsprozess vermarktet haben. Das war eine Aluminiumhütte. Und die haben damals eine sogenannte virtuelle Batterie geschaffen. Die haben also eigentlich ihre Aluminiumschmelze mal platt gesagt warm angezogen und einen Temperaturpuffer geschaffen und so auf der Stromseite Flexibilität erzeugt. Also eigentlich haben wir dementsprechend schon vor knapp 10 Jahren Batterien vermarktet, nur eben eine
Ja,
thermische
virtuell.
Batterie und
Ja.
keine Lithium-basierte. Und das Letzte, was wir unterschrieben haben, ist eine grüne Colocation gewesen. Also eine PV-Anlage mit einem Speicher, wobei der Speicher da nur aus der PV-Anlage geladen werden darf.
Okay.
Und das
Und
zeigt, glaube ich, so ein bisschen
ja, was zeigt
die
das genau?
Veränderung, die Lastverschiebung eigentlich bei der Flexibilität, ne? Also die Industrie hat in den letzten Jahren erkannt, dass Flexibilität nicht nur irgendwie nice to have ist, sondern dass man was tun muss und dass auch die Industrie da gefordert ist. Das zeigen ja auch sämtliche Vorhaben der Bundesnetzagentur rund um die Flexibilisierung und Neugestaltung von Netzentgelten, Stichwort Agnes-Prozess, oder einer Neuauflage der heutigen 7000-Stunden-Regel. Und dann gibt es eigentlich am anderen Ende die Assets, die wirklich rein für Flexibilität gebaut werden. Und das sind im Wesentlichen ja die Batterien und die dann in allen Ausprägungen, ne? Also Standalone, rein auf der grünen Wiese, gedanklich ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber dann auch immer mehr sehen wir Batterien in Mischnutzungen hinter einem geteilten Netzanschluss mit einer erneuerbaren Anlage. Auch bei der Industrie mit einem geteilten Netzanschluss. Auch bei der Industrie, um Spitzenlastkappung zu machen und so die Netzentgelte zu optimieren. Aber genauso auch bei erneuerbaren Erzeugungsanlagen, um ja, dem Kannibalisierungseffekt der Photovoltaik entgegenzuwirken.
Kann man das so sagen, wenn da euer erster Kunde eine Aluhütte war, dass das wirklich jemand war, der wusste, Alter, ich brauche Strom ohne Ende. Also so jemand, der wirklich ein massiver Nutzer war, dass die angefangen haben, natürlich, weil bei denen die Hebel da sozusagen am größten sind und dass sich das jetzt sozusagen so ein bisschen runtergefressen hat, dass auch Unternehmen, Industrieunternehmen, die nicht solche Mengen bewegen, trotzdem Vorteile für sich erkennen und dass sozusagen das ja von ganz großen Unternehmen, Verbrauchern, Erzeugern oder Nutzern von Energie, das jetzt weiter runtergegangen ist. Ist das so, kann man das sich so vorstellen?
Ja, auf jeden Fall,
Oder?
auf jeden Fall. Ich glaube, es gab, wenn wir bei der Industrie kurz bleiben, gab es zwei große Events, die da, wie soll ich sagen, eine wirkliche Veränderung in der Denkweise und im Kopf hervorgerufen haben. Das war einmal Covid, als die Industrie auf einmal ja, mit Auslastungsthemen zu kämpfen hatte. Schwache Auslastung führt aber gleichermaßen dazu, dass, wie soll ich sagen, auf einmal Freiheitsgrade da sind, die man nutzen kann.
Ja.
Und dann auch der kommerzielle Druck da war, irgendwie die Budgets zu erfüllen. Und das Zweite war dann eigentlich der Preisschock folgend des
Ja,
Russland-Ukraine-Kriegs.
genau.
Da hat dann auch die ganze Industrie und eigentlich jeder im Markt, ne, geguckt, wie kann ich denn oder was kann ich denn tun, um mich nicht diesen extrem hohen Preisen auszusetzen. Und die Antwort ist schlicht und ergreifend, sich flexibel in seiner Fahrweise anzupassen.
Ja, ist ja
Aber da
verrückt.
ist dann auch
Ja.
der, das ist so ein bisschen es hat so ein Geschmäckle, ne? Nicht, dass
Ja.
man da irgendwie als Krisenprofiteur
Genau.
hingestellt wird, aber manchmal braucht es so einen gewissen Tritt in den Hintern, in
Ja.
Form von kommerziellem Druck, damit man wirklich sich die Gedanken macht, was geht denn technisch und ist, lass uns das jetzt einfach mal machen, bitte.
Ja. Genau, also ich habe gerade so ein, Matti war da auch, so ein Storytelling-Seminar hinter mir und da siehst du, dass Geschichte nur in Gang kommt durch Krisen, gewisserweise auch Dramen, wo du einfach über dich hinauswächst, ja, und die dann bewältigst und einen Schritt weiter gehst. Und insofern, ich kann das verstehen, dass du das als so, ne, das sagt man eigentlich nicht gerne, aber ich glaube schon, dass das,
Krise hat
oder
immer.
auch Kriege haben so viel Scheiße produziert, so, wie, weil es halt Krieg ist, aber auch so viel Technologie, auf der wir heute rumjuckeln, sind irgendwie daraus entstanden. Und dann habe ich immer, also diese Entwicklung und dann hast du halt noch diese technologische Entwicklung. Ne? Ist das wirklich so? Ich habe mich immer gefragt, warum kommen die jetzt erst auf diese Batterien? Dass es wirklich so war, dass sie früher noch zu teuer waren und mit der Elektromobilität die Batterien billiger wurden und sie deswegen jetzt auch so spät
Also auf
sozusagen
einmal hast du einen Case,
dazustoßen?
ne?
Ist das richtig
Genau.
so, die Wahrnehmung?
Also ich sehe das so, ja, tatsächlich. Die Batterien sind unglaublich günstig geworden und auch in der Masse verfügbar, ne? Und auch schnell. Also kommen wir nochmal auf die Gaskraftwerke vielleicht zurück, die ja, warum auch immer, gebaut werden sollen, in welcher Dimension auch immer. Das dauert halt ewig. Wenn wir jetzt darüber reden, ein Gaskraftwerk zu planen, dann ist das sicherlich nicht vor 2030 am Netz, behaupte ich jetzt mal. Wenn wir uns in 5 Jahren widersprechen, können wir mal schauen, wie viele gebaut worden sind. Aber wenn ich jetzt einen Netzanschluss habe und anfange jetzt eine Batterie zu bauen, ja, dann ist die spätestens in einem halben Jahr am Netz.
Ja,
Das geht
genau.
einfach wahnsinnig schnell
Ja.
und ist verhältnismäßig günstig.
Aber
Und das ist
müsste,
der ganz große Vorteil, ne?
ja, also wir haben ja insgesamt schon ganz schön Bewegung, auch Druck im Markt. Ich war jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung, wo es dann auch viel um Netz und MSG-Themen ging, ne, und so. Wenn ich als Stadtwerk da irgendwie signifikant mitspielen will, bin ich dann vollständig davon abhängig, dass das mit diesen bekloppten Smart Mietern mal langsam losgeht? Oder gibt es auch andere Wege, wo ich jetzt Dinge, die ich betreibe, irgendwie mal sinnvoll mit einbringen kann? Also lohnt sich ein Gespräch mit dir? Ja, ich bin jetzt
Immer.
Stadtwerke-Geschäftsführerin und sage, so, ich glaube dran, dass das irgendwie mit diesen Erneuerbaren irgendwie Sinn ergibt, aber das Smart Mieter-Ding, das kriegen wir irgendwie gerade nicht schnell genug auf die Spur. Lass mal mit Christoph reden. Was erzählst du denen dann?
Also Smart Meter ist sicherlich ein Thema, aber das ist ja nur ein Segment der Flexibilität, ne? Das macht ja nur im Endeffekt die Haushaltskunden in der
Genau.
Niederspannung irgendwie glücklich. Was wir ganz, ganz, ganz viel sehen bei den Stadtwerken ist, überall da, wo irgendwie Fernwärme eine Rolle spielt oder auch kommunale Wärmeerzeugung eine Rolle spielt, ne, ist das bislang häufig irgendwie gasbasiert. Und da sehen wir einen wahnsinnigen Trend hin zu E-Boilern, also zu einer Elektrifizierung dieser Wärmegestehung. Da sehen wir einen wahnsinnigen Trend hin zu Großwärmepumpen. Und eigentlich ist das ja etwas, Stichwort Wärmewende, wo
Ja.
jedes Stadtwerk und jede Kommune irgendwie einen Plan macht oder hat inzwischen. Und meistens ist, wenn du diesen Plan in welche Art von Asset betreibe ich denn als Stadtwerk übersetzt, dann wird das sehr, sehr stromlastig werden. Und tendenziell sind es aber auch nicht reine Stromsysteme, weil eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, brauche ich ein System für den Sommer, wo wir mehr als genug Strom haben und wo er extrem günstig ist. Und ich brauche aber gleichzeitig einen Schutz vor Extrempreisen, einen Schutz für die knappen Tage, Wochen und die ominöse Dunkelflaute.
Ja.
Und so, die Assets für die Dunkelflaute, die sind meistens heute schon da. Und jetzt kommen halt die für die Hellbrise dazu. Und trotzdem habe ich dann ein, oder gerade daher habe ich dann einen Optimierungsspielraum, den wir natürlich gerne gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber, gemeinsam mit dem Stadtwerk uns angucken und dann optimieren.
Kann man da vielleicht auch, also klar, es werden überall Wärmenetze gebaut, da wo es Sinn ergibt, gerade in verdichteten Bereichen. Wir hatten jetzt ja gerade einen Podcast mit oder mit und in Berlin sozusagen gemacht, also ein anderes Thema. Da geht es ja eben halt um hochverdichtete Räume und da wird ja sehr viel gebaut. Macht es Sinn, schon in einer Planungsphase mit euch zu sprechen, um rauszufinden, wie kann ich das technologisch schon gleich so lösen, dass ich eben mit Puffern arbeiten kann, damit ich eben maximal Flexibilität auch zur Verfügung stellen kann? Ist das sinnvoll?
Zweigeteilte Antwort. Ja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ist das natürlich sinnvoll, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass wir kein Ingenieurberatungshaus sind.
Ne? Ach so, also, klar. So Auslegung und Machbarkeit.
Genau. Also wir können keine Studie oder keine Netzauslegung oder sowas rechnen. Aber wir sehen relativ viele Praxisbeispiele und wir sehen relativ viele Ideen und rechnen dann aus Flexibilitätssicht auch gerne durch, was die eine oder andere Anlagenkonfiguration denn bedeutet und was man damit machen kann. Von daher, das ist tatsächlich häufiger inzwischen, dass wir wirklich relativ früh auch in einen Prozess einer Anlagenersatzinvestition oder Neuinvestition eingebunden werden und unterschiedliche Anlagenauslegungen aus Flex-Sicht berechnen und bewerten.
Und jetzt mal, auch um das vielleicht so ein bisschen anfassbar zu machen, wie diese zwei Atomkraftwerke, die du da vorhin so als Bild in den Raum brachtest. Wenn ich ein Wärmenetz mache und ich möchte da Flexibilität anbieten, wie wirkt sich das auf so ein Business Case aus? Gibt es da überhaupt irgendwie eine Vergleichbarkeit oder sind Wärmenetze unterschiedlich groß, aber kannst du das irgendwie runterbrechen? Gibt es da eine Zahl, die du uns schenken könntest dafür?
Zahl ist schwierig, weil es tatsächlich am Ende immer vom Einzelfall abhängt. Ja. Gerade auch von der Größe des Netzes und der grundsätzlichen Netzstruktur. Ne? Aber du hast natürlich einen Netzpuffer, so wie früher mal wie im Gasnetz. Du hast aber vor allem auch Wärmespeicher typischerweise in einem Fernwärmenetz mit integriert. Und es macht einfach einen Unterschied, ob ich die Wärme konsequent zu niedrigen Preisen erzeugen kann und dann zwischenspeichern kann oder ob ich einfach mit dem Markt mitschwimme oder mitschwimmen muss. Und was wir tendenziell sehen, ist, dass die Auslegung von Wärmespeichern, wenn man rein eine wärmegeführte Planung macht, dass die tendenziell ein bisschen zu klein gerät. Also wenn es eine pauschale Antwort auf deine Frage gibt, dann eigentlich ist es eigentlich die, dass man tendenziell Wärmespeicher etwas größer dimensionieren sollte, als es der Planer vorschlägt.
Ja. Komischerweise, Matti, war es jetzt aber in diesen beiden Podcasts, wir haben das ja mit einem ganz kleinen Stadtwerk in Oberursel besprochen, diese kommunale Wärmeplanung, als auch in Berlin, wo die GASAG da ja ein relativ großer Player ist. Es fallen aber nicht in den ersten drei Sätzen der kommunalen Wärmeplanung die Worte Großwärmepumpe und E-Boiler. Das lustigerweise ist das, ja, nee, gar nichts. Da ist dann immer so ein bisschen die Ratlosigkeit da unterwegs. Und dieses gewisse Warten auf Berlin, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ob man nicht doch noch ein paar Moleküle dadurch
ballern kann. Ja. Aber vielleicht ist einfach auch noch nicht die Kenntnis, also weiß nicht, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, wie weit das im Markt schon so richtig rum ist, dass man da auch bei Wärmethemen noch andere Gedanken vielleicht irgendwie da reinbringen kann, was Flex-Themen angeht.
Ich glaube, also wir sehen das übrigens auch nicht nur in der Stadtwerkewelt. Ne? Auch die Industrie hat ja einen wahnsinnigen Wärmebedarf. Und auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie und vor allem auch, wenn man den CO2-Footprint der Endprodukte ausweisen muss, spielt grüne Wärme eine wahnsinnige Rolle. Die hat einen Riesenhebel. Also auch die Industrie denkt sehr aktiv flächendeckend darüber nach, wie sie ihre Wärmeversorgung grün kriegt. Und da fallen die gleichen Schlagworte.
Ja, wir waren jetzt in einem Chemiepark und haben uns das mal angehört und Auch da war die Aussage, Strom ist gar nicht mal das Problem, sondern eigentlich ja die Wärme. Und wir brauchen eigentlich günstiges Gas. Wir brauchen eigentlich günstige Gaspreise, um das hier aufrechtzuerhalten, die Chemieindustrie. Und ich habe immer den Eindruck, dass da jetzt nicht die Vorstellung vorherrscht, dass man mit der Elektrifizierung dann auf Preisniveau es kommt, die einem dann wieder helfen, irgendwie wettbewerbsfähig hier Pharma und Chemie zu machen in Deutschland. Ich kenne diese Rechnung. Ich weiß nicht, mit welchem, wie man das rechnen muss und was alles rein muss oder ob man gleich bei den ersten Zahlen schon merkt, oh, das wird nie was. Hast du da einen Blick drauf oder?
Na, was sicherlich ein wahnsinniger Kostentreiber ist, sind die Netzentgelte im Strom, ne? Und gleichzeitig dann auch die Regulierung rund um flexibles Verhalten bei den Netzentgelten. Also wenn man das mal vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, dann machen wir ja heute ganz, ganz, ganz viel Flexibilitätsvermarktung trotz der regulatorischen Randbedingungen. Und sicherlich nicht, weil sie gut sind für Flexibilität, ne? Sondern die Industrie wird heute noch incentiviert, möglichst bandförmig Strom abzunehmen, kriegt dafür einen wahnsinnigen Rabatt auf die Netzentgelte, den sie auch braucht, um wirtschaftlich in Deutschland überhaupt produzieren zu können. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will das unter gar keinen Umständen abschaffen. Aber sämtliche regulatorischen Vorgaben gehen halt momentan eigentlich einem flexiblen Verbrauch entgegen. Es wird auch garantiert Industrien geben und ganz, ganz viele davon, ne, gucken mich auch immer ganz komisch an, wenn ich sage, wir müssen flexibilisieren, auch in der Industrie, wo das einfach prozessual nicht möglich ist. Es ist einfach extrem schwierig, Teile der Chemieindustrie oder auch die Glasindustrie wirklich zu elektrifizieren. Das muss aber auch vielleicht gar nicht sein. Wenn ich mir dann, kommen wir zurück zu den Batterien, wenn ich mir dann im Zweifelsfalle eine Batterie hinstellen kann, um die Flexibilität gegenüber dem Netz darzustellen. Es ist ja eigentlich, ist es ja eine Kostenfrage oder eine Effizienzfrage, was ich denn flexibilisiere. Mache ich meinen Prozess flexibel und meine wirkliche Nachfrage oder stelle ich mir ein Asset hin, das diese Flexibilität quasi synthetisch herstellt, zum Beispiel mit einer Batterie, obwohl mein eigentlicher Prozess weiterhin 8000 Stunden im Jahr Volllast läuft.
Ja, so eine vorgeschaltete Flexibilisierung sozusagen,
Genau.
ne? Ja. Okay, Matti, wollen wir mal zurück zum Skript? Wir sind so weg, schön meandert.
Weggedriftet, abgeschwiffen. Nee, alles gut. Wir haben die Batteriespeicher angesprochen. Wir haben jetzt hier auch Möglichkeiten für Stadtwerke besprochen. Das ist ja immer so ja, nicht der alleinige Schwerpunkt, aber das finde ich immer sehr spannend, einfach weil da ja auch sehr viel Bündelung stattfindet. Und ja, aber wir sehen ja auch, Smart Meter ist halt auch noch immer ein Thema. Wer hätte es gedacht? Ja, wieder mal langsam. Aber vielleicht entwickelt sich das ja noch und dann werden die Möglichkeiten noch größer und schöner. Wir können ja vielleicht einfach mal so in Richtung CO2 und Business Case kommen irgendwie, denn das, was ihr ja im Grunde genommen macht, ist ja auch Energiewende unterstützen und damit automatisch auch den Klimaschutz vorantreiben. Hast du mal so eine Zahl, inwieweit sozusagen euer Umsatz und das, was ihr tut an Flexibilitätsvermarktung, ja, also die Größenordnung von zwei Atomkraftwerken, was das in CO2-Tonnen sozusagen irgendwie macht? Kann man da irgendwie eine direkte Ableitung machen, was da an CO2-Ersparnis oder so irgendwie dagegen steht? Wenn man es sonst irgendwie
Kann man.
weggeschmissen hätte, ja?
Ja, kann man. Wir haben mit dem TÜV Rheinland zusammen eine Logik entwickelt, wie wir die CO2-Ersparnis im System berechnen können, die durch die Bereitstellung von Flexibilität und dann auch den Abruf der Flexibilität tatsächlich entsteht. Und das waren in 2024, wir machen das immer einmal im Kalenderjahr, mit allen Kunden, die wir 2024 hatten, war das etwas über 1 Million Tonnen CO2.
Wow.
die wir systemisch eingespart haben, nur durch die Bereitstellung von Flexibilität. Und das ist kein irgendwie Marketing-Claim oder so, sondern das ist eine vom TÜV Rheinland zertifizierte CO2-Einsparung, wo übrigens auch alle unsere Kunden ein einzelnes Zertifikat für ihren jeweils individuellen Beitrag bekommen können. Mhm. Aber diese 1 Million Tonnen ist der Gesamtwert unserer Plattform.
Das muss man erstmal hinkriegen, würde ich sagen.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine signifikante Menge. Mhm. Es gibt da natürlich auch ein paar Problemchen, ne? Weil bleiben wir mal bei der Industrie, die muss ja jedes Jahr nachweisen, energieeffizienter zu werden.
Ja. Mhm.
Und machen wir uns nichts vor, Flexibilität und Energieeffizienz, die laufen erstmal gegeneinander. Und wenn ich als Industrie ein Kraftwerk habe, das eigentlich nur Teillast läuft, wo ich aber in Zeiten eines extrem hohen Strompreises bereit bin, dem System Strom zur Verfügung zu stellen, dann verschlimmere ich ja sogar im ersten Moment mal noch meinen CO2-Fußabdruck lokal bei diesem Industriestandort. Trotzdem tue ich dem System aber was Gutes, weil ich vermeide ja einen Stromengpass und ich vermeide vor allem auch die Investition in Reservekraftwerke, die dann 500 oder 1000 Stunden im Jahr irgendwie mal laufen oder auch nicht. Und das ist für mich so einer der großen offenen regulatorischen Fragezeichen eigentlich. Ich persönlich fände es total sinnvoll, wenn die Bereitstellung von Flexibilität als Energieeffizienzmaßnahme anerkannt würde. Und wenn wir Energieeffizienz systemisch denken würden und nicht als Summe von lokalen Optimierungsschritten. Weil es ist tatsächlich im Stromsystem eben nicht so, dass wenn jedes kleine lokale Optimum aufaddiert wird, dass das dann automatisch zum Systemoptimum führt. Das haben wir leider nicht.
Wie kann man denn sowas, das hat natürlich schon auch eine Marketingkomponente, das darf man ja nicht vergessen dabei, so eine Zahl. Reportet ihr die irgendwo? Fließt die in irgendwas ein? Habt ihr ein Dashboard? Kann man das sich irgendwo anschauen? Oder tun das vielleicht auch eure Kunden, um ihrerseits wieder deren Kunden auch mal zu zeigen, wir tun auch richtig was und wir bewegen hier was?
Ja, also sowohl wir kommunizieren diese Zahlen natürlich und tracken das für uns selber auch. Das ist auch ein ganz klarer Punkt in der Kommunikation zu unseren Investoren. Und bei unseren Kunden ist das genauso. In unterschiedlich starker Ausprägung, aber viele unserer Kunden achten da sehr drauf und rechnen das auch um in ersparte Tonnen CO2 pro Stück Produkt, das sie herstellen zum Beispiel. Und kommunizieren das dann entsprechend auch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel.
Ja, total sinnvoll. Jetzt kommt mir gerade nochmal so ein Gedanke hin Richtung Stadtwerk. Nur haben ja Stadtwerke eben nicht nur dieses Smart-Meter-Thema mit den Konsumenten sozusagen oder mit den Haushaltskunden, sondern Stadtwerke haben ja auch kleine und größere Gewerbe- und auch Industriekunden. Gibt es da sowas wie Kooperationen, wenn jetzt ein Stadtwerk irgendwie mit einem, wie auch immer, weiß ich nicht, mit einem Lebensmittelindustrie, mit einem Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie zusammenarbeitet, wo dann irgendwie auch Dinge getrocknet und erwärmt und keine Ahnung, Pizzen vorgebacken werden und so weiter, dass man da in so einer Kette agieren kann? Also, dass praktisch das Stadtwerk auf euch zukommt und sagt, ich habe hier 3, 4 Kunden, mit denen können wir irgendwie ein gutes Konzept zusammen machen und in der Vermarktung seid ihr aber die Profis und lasst uns da mal irgendwie in die Reihe schalten sozusagen. Gibt es da so eine Konzepte auch?
Grundsätzlich ja. Für uns ist das wie ein virtuelles Kraftwerk, das wir anbinden. Die Frage ist eigentlich immer, wer diese einzelnen kleineren Flexibilitäten aggregiert.
Ja.
Und das kann das Stadtwerk selbst tun und uns dann quasi in diesen Aggregationsvorgang am Ende mit reinbringen. Grundsätzlich können wir das auch selber tun. Das hat aber auch immer noch eine Bilanzkreiskomponente. Man muss dann nochmal gucken, wie man die Mengen, die man tatsächlich gehandelt hat, am Ende dann auch physisch zwischen den unterschiedlichen Bilanzkreisen aufteilt und abgleicht. Das macht es ein bisschen kompliziert. Deswegen sind wir ein großer Freund davon, wenn das Stadtwerk zum Beispiel das virtuelle Kraftwerk selber betreibt und wir dann die Vermarktung der Flexibilität aus diesem virtuellen Kraftwerk machen. Das machen wir auch an der einen oder anderen Stelle schon. Das funktioniert ganz gut.
Ich häng immer noch bei deinem Satz vorhin, dass du sagst, wir sind eigentlich lustigerweise also trotz der Netzregulierung, trotz der Regulierung sind wir so erfolgreich mit der Flexibilisierung. Ich frage mich die ganze Zeit, warum tun wir uns eigentlich so schwer, die Regulierung all dieser Dinge vom Smart Meter über die Netze irgendwie auf diese neue erneuerbare, flexible Welt einzustellen? Was nimmst du da für Kräfte wahr, die das irgendwo verhindern? Haben wir das zu eng geschnürt? Kriegen es nicht wieder aufgeschnürt? Hängt zu viel Interessen, Macht, Abhängigkeiten daran, dass du quasi gleich, wenn du irgendwo anfängst, in dem Mobile irgendwo zu ziehen, 17 andere schreien? Was hast du da für ein Gefühl?
Hätte ich den goldenen Schlüssel, würde ich ihn sehr, sehr gerne benutzen.
Ja.
Ich glaube, dass es einfach wahnsinnig viele Abhängigkeiten links und rechts gibt. Vielleicht anders. Ich höre aus der Politik inzwischen ganz klar, das geht von der EU-Kommission los und hört tatsächlich bei der Bundesnetzagentur im Endeffekt, bei uns in Deutschland auf, Flexibilität wird gebraucht. So, ne,
Okay,
das war
check.
vor 10 Jahren auch noch anders. Ich glaube, da ist eine ganze Menge passiert und wir sind uns inzwischen gesellschaftlich eigentlich alle einig, dass wir irgendwie flexibel sein müssen. Aber bleiben wir mal vielleicht bei dem Beispiel von vorhin mit dem Industriekraftwerk, das auf Teillast läuft und dann hochfährt. Das ist aus Flexibilitätsgesichtspunkten super. Dann habe ich eine Netzentgeltverordnung, die dem Ganzen momentan ein bisschen entgegensteht. Dann habe
Ja.
ich ein KWKG, also ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, das mir nur dann eine Förderung gibt, wenn mein Kraftwerk hocheffizient ist. Hocheffizient ist aber mit Flexibilität nicht immer sofort vereinbar. Und dann muss der Industriebetrieb auch noch jedes Jahr energieeffizienter werden und gleichzeitig seinen CO2-Footprint irgendwie reduzieren. Da gibt es einfach ganz, 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 ganz viele Gesetze, Verordnungen und Vorschriften links und rechts. Und sei es nur sowas Banales, also banal in Anführungszeichen, wie das Emissionsschutzgesetz, das einfach eine flexible Fahrweise der Anlagen einschränkt. Wir haben einen Industriekunden, der sagt ganz klar, technisch könnte ich den Dampf über Dach fahren. Das geht, wenn der Preis hoch genug ist, tue ich das auch in Ausnahmefällen gerne mal. Aber ich kann das nicht allzu oft machen,
Was
weil
heißt
mir
das
das
über
alle
Dach fahren?
Effizienzkennzahlen
Also,
zerstört und gleichzeitig stößt dann ja also gleichzeitig sieht die Bevölkerung eine Dampfwolke über meinem Werk. Und das sieht im ersten Moment komisch aus. Und dann rufen hier wieder 28 Leute an und fragen, was denn da los ist. Das sind so die ganz banalen Kleinigkeiten eigentlich, die aber irgendwo dann doch ein Hemmschuh sind für die Bereitstellung von Flexibilität. Und deswegen sage ich, ich finde es tatsächlich faszinierend, wie viel Flexibilität wir in Summe, nicht nur jetzt SVN, sondern alle im Markt, ne, inzwischen vermarkten können und bereitstellen können, trotz dieser Randbedingungen und eigentlich, obwohl die Regulatorik an ganz vielen Stellen das überhaupt nicht unterstützt, Flexibilität bereitzustellen.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung. Also schon so ein, wir haben uns schon so ordentlich was zurecht reguliert und zurechtgesetzt geht, sage ich mal. Also das ist schon, finde ich, da zu beobachten, dass man viele gut gemeinte Inselgeschichten hat, die sich aber insgesamt verheddern. Und dann kommt da noch so eine Prise Machtverteilung wahrscheinlich dazu zwischen zentral, dezentral, alten Player, neuen Playern. Und das alles zusammen macht es dann einfach so langsam. Und ich finde es interessant, wenn du sagst, dass, ja, genau, Flexibilität bahnt sich schon ihren Weg. Ich vergleiche das so ein bisschen damit, wie, und vielleicht kommen wir da jetzt mal drauf, auch die KI, ne, wo du jetzt merkst, das ist so mächtig, überall und egal, was reguliert wird, was datengeschützt wird, was verboten wird, mit wem du auch sprichst, die Leute suchen sich einen Weg, um davon zu profitieren.
Ja.
Und ihr, glaube ich, auch. Und
ja.
Da ist vielleicht so ein bisschen mal die Frage noch bei mir, welche Technologiereise habt ihr eigentlich gemacht in den letzten 10 Jahren? Womit habt ihr am Anfang hantiert, um das zu machen, die Flexibilität darzustellen? Und womit hantiert ihr heute und vielleicht morgen?
Ja, also wir haben am Anfang war es ganz, ganz viel Automatisierung. Mhm. Wir haben von Anfang an schon KI mit eingesetzt. Aber wenn ich von heute gucke, war das, also Kinderschuhe trifft es nicht ganz. Ne? Das waren rückblickend erste Experimente, auch wenn man das aus der damaligen Sicht gesagt hat, boah, sind wir hier eigentlich schon super cool. Wie gesagt, da sind halt 10 Jahre technische Entwicklung dazwischen.
Hast du mal ein Beispiel, hast du mal ein Beispiel für was ihr wie gemacht habt da oder was so, wo du sagst, das war so rudimentär oder wie habt,
also. Ja, es ist alleine die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und ne, also für mich ist ein ganz, ganz großes Feld bei KI Decision Support, also so die ersten 80% richtig zu kriegen und das in ultraschnell.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt, bleiben wir mal vielleicht bei den Batterien, wenn ich mir diese, du hattest es eben angesprochen, die Cross-Market-Optimierung bei einer Batterie. Ich muss, wenn ich die wirklich über alle Märkte hinweg optimieren will, muss ich heute Morgen vor 8 Uhr, weil um 8 Uhr ist die Auktion für die Primärregelleistung, muss ich heute Morgen vor 8 Uhr eine sehr, sehr, sehr klare Meinung dazu haben, wie viel Geld ich mit dieser Batterie im Trading morgen verdienen kann, obwohl die Day-Ahead-Auktion ja erst heute Mittag ist. Mhm. Und dann kann ich daraus, wenn es richtig gut läuft, ein halbwegs sinnvolles Gebot für die Primärregelleistung ableiten. Und eine Stunde später mache ich das Gleiche nochmal für die Sekundärregelleistung. Mit dem feinen Unterschied, dass es komplexer wird, weil ich in der Sekundärregelleistung keine Auktion habe, wo alle das gleiche Geld bekommen, sondern ein sogenanntes Pay-as-Bid-Verfahren. Das heißt, ich kriege nur das, was ich geboten habe. Mhm. Was natürlich das Fehlerpotenzial wahnsinnig erhöht. Weil wenn ich den Opportunitätswert meiner Batterie oder meines Assets grundsätzlich im Trading, wenn ich den nicht richtig einschätzen kann, dann biete ich zu wenig und dann realisiere ich halt am Endeffekt auch zu wenig Euros. Und genau da kommt KI ins Spiel, bei uns zumindest, wahnsinnig viel, weil wir, also erstens ist nicht jeder Tag gleich und es ist auch nicht jede 4 Stunden Zeitscheibe, die ich in der Regelleistung ja bieten muss, in dem Opportunitätswert im Trading gleich. Man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, dass die Mittagszeitscheibe 12 bis 16 Uhr oder auch abends 16 bis 20 Uhr, dass die im Sommer, wenn ganz viel PV da ist und der Himmel blau, dass das eine ganz andere Marktdynamik hat als an einem Tag wie heute, wo zumindest hier bei mir es extrem viel geregnet hat und gleichzeitig ein Sturm durchgezogen ist. Da gilt es, Muster zu erkennen und zu überlegen, also die KI, ne, zu überlegen, was heißt das denn für den Wert dieses einen spezifischen Assets? Was kann ich denn daraus ableiten? Und dann, was heißt das denn dann übersetzt in ein Euro pro MW Gebot in der Regelleistung? Und das in einem Day-Ahead-Markt, der seit 3 Wochen in Viertelstundenlogik preist.
Genau.
Und wahnsinnig volatil geworden ist.
Ja,
da brauchen wir KI. Ja.
Und also ihr investiert wahrscheinlich sehr viel in eure IT, würde ich mal sagen, ja. Und ihr habt, ihr seid eigentlich wahrscheinlich zu 90% ein IT-Laden. Oder was sind für euch für Kompetenzen? Ihr seid 70 Leute, glaube ich, habe ich. Irgendwie, oder 100, keine Ahnung.
Genau, also so ungefähr 75, was auch ungefähr so Pi mal Daumen das Doppelte ist zu dem im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also wir sind tatsächlich wahnsinnig gewachsen.
Mhm.
Und wenn ich mir angucke, wo wir die meisten Leute eingestellt haben, jetzt mal so ganz spontan dieses Jahr, dann ist das unser Data Science Team. Und das sind genau die, die sich den ganzen Tag über mit Mustern, mit KI und mit dem Einsatz von KI beschäftigen. Das ist bei uns der nicht nur in Personalaufbau, gleichzeitig aber auch in Investitionen in F&E Euros, ne, ist das der größte Block bei uns.
Und wie behaltet ihr die Risiken da jetzt im Griff zum Beispiel? Also bei uns gibt es in der normalen Beschaffung ja auch immer so ein ausgeprägtes Risikomanagement. Und auch wir machen bei uns operative Fehler mal, ne? Gibt es irgendwie, siehst du auf der falschen Seite, falscher Knopf, so. Wie habt ihr da auch schon, sage ich mal, auch schon mal ordentlich daneben gegriffen? Und also, dass ihr sozusagen sagt, wir waren zu langsam, unsere Meinung war zu spät und wir haben da wirklich auch Geld verloren. Und wie habt ihr das vielleicht heute im Griff? Wie handelt ihr das?
Ich glaube, da ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir Asset-Backed Trading as a Service machen. Also wir haben keine spekulative Handelsposition. Von daher ist Geld verlieren so erstmal nicht möglich. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir zu wenig Geld rausholen für unseren Kunden. Und damit, wir arbeiten normalerweise mit einem Profit Share, auch für uns. Aber das zeigt gleichzeitig auch, wir haben ein Eigeninteresse daran, diese Fehler möglichst zu vermeiden und so viel Geld wie möglich mit dem Asset zu verdienen, weil wir über einen Profit Share beteiligt sind. Natürlich funktioniert das nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit und mit jedem Asset und immer zu 100% perfekt. Aber genau dafür sind wir dann ja als Menschen auch noch da, um die Modelle weiterzuentwickeln, um sie weiter zu trainieren und auch vielleicht nochmal menschlich fein zu tunen. Ich bin ein großer Freund davon, KI einzusetzen, wie gesagt, für die ersten 80%. Aber wir propagieren ganz, ganz klar, es ist nicht nur KI, sondern es ist KI plus unsere Energiemarktexpertise und unsere Erfahrung. Und es ist ja vielleicht KI with the human touch.
Ja, genau, das ist so ein
Expertise in the
bisschen.
loop sozusagen, ja.
Ja, genau.
Also ich habe gerade dieses Bild vor Augen, was mir die Kollegen, die ganz so wie ihr ganz früh angefangen habt, da diesen Standalone-Speicher irgendwie IT-technisch in den Griff zu bekommen. Und da hatte ich auch gefragt, was ist denn das da für eine Rückkopplung von den Leuten, wenn vorne der Algo-Trader irgendwie das umsetzt? Da haben sie dann gesagt, da gibt es auch eine Rückmeldung in die Optimierung, wenn die am Markt irgendwas nochmal anders sehen, als es die Prognose jetzt irgendwie ausgespuckt hat. So, und das ist eigentlich genau diese Rückkopplung, wo du sagst, nee, ich logge da mal was anderes ein und berücksichtige das bitte bei deinem Batteriefahrplan, weil ich sehe da eigentlich ein bisschen was anderes noch, als die KI mir das sagt. Ne?
Genau.
So, check. Lernfrage abgeschlossen.
Lernfrage abgehakt.
Was sie
KI.
mich noch gefragt haben, ist
Ja.
natürlich immer, wie hoch ist denn so ein typischer Profit Share? Das kannst du mir bestimmt nicht beantworten. Musst du auch nicht.
Nein, also eine
Nein?
Zahl wirst du da jetzt von mir nicht hören.
Ja.
Aber
Nee.
der ist natürlich ganz massiv davon abhängig, wie groß das Asset ist und auch wie verfügbar es ist und was es für eine Kostenstruktur hat. Also im Endeffekt, was können wir denn mit diesem Asset rausholen als Kuchengröße, als 100% Gewinn aus der Vermarktung? Und dann gibt es davon einen, wie ich finde, sehr angemessenen
Wie sollte es
Profit
anders
Share
sein?
Anteil.
Und was ist euer Lieblingsasset, wenn du jetzt eins wünschen kannst, wenn ich was mit baue ich um die, was ist heute der geile Scheiß beim Asset, wo ich sage, hier, ich habe das Ding, wo du sagst, komm.
Da habe ich noch einen von gewonnen hier. Das ist Sahnekunde-mäßig.
Gibt es tatsächlich nicht,
Nee,
weil
dachte ich auch.
genauso,
Ja.
naja, genauso, ich hatte vorhin was von der Flexibilitäts-Merit-Order gesagt, ne? Und so gibt es für ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle, ganz, ganz viele unterschiedlich passende und gute Assets. Na, ich glaube, wenn du diese Frage 10 Leuten stellst, werden 9 davon momentan sagen, eine Batterie. Allerdings hilft dir eine Batterie an einem Dunkelflaute-Wintertag, wo du einfach nur quasi einen flachen, aber sehr teuren Markt hast, wird dir die auch nicht weiterhelfen, weil du gar nicht den Spread hast, um irgendwie günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Das heißt, es gibt nicht, aus meiner Sicht zumindest nicht, das eine Asset, das immer gewinnt.
Aber das Portfolio gewinnt sozusagen, ne?
Das
Also,
Portfolio gewinnt, ganz genau.
Ja, das ist schon irgendwie ein ausgesprochen spannender Bereich mit dieser Flexibilität und viel kann passen irgendwie. Finde ich irgendwie echt ganz spannend. Kann man noch mal länger drüber nachdenken, fällt mir gerade auf. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und irgendwie habe ich es auch verstanden. Und nur hat sich wieder ein bisschen was getan natürlich. Und ich finde es immer wieder neu spannend. Ja, gerade im Zusammenhang mit Stadtwerken fällt mir noch ein, wir haben ja auch so eine Veranstaltung, die im Januar läuft. Jetzt habe ich dich natürlich überhaupt nicht vorher gefragt und ich weiß, im Zweifel schneide ich das auch raus gleich, aber weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, mal irgendwie einen Case mitzubringen und mal Stadtwerken zu zeigen, was so geht und vielleicht mal so ein Sahneding in so einer kleinen, weiß ich nicht, Masterclass oder irgendwie sowas mal zu transportieren?
In so einer ganz anonymen, dezenten kleinen Runde?
Ja, klar. Ja,
machen wir sehr, sehr gern. Wir sind ja seit einigen Jahren auch regelmäßiger Teilnehmer bei eurer Veranstaltung. Und ja, machen dem da auch sehr gerne eine aktivere Rolle. Super gern.
Ja, ja. Ich find's hochspannend, weil meine feste Überzeugung ist ja, dass wir irgendwie das ganze Klima retten müssen. So. Und auch wenn sich Leute hinstellen und sagen, Deutschland hat ja nur 2% und da kannst du gar nichts tun, wenn die anderen nicht auch was tun. Wenn du nicht anfängst und wenn du nicht mitmachst, dann kann nie was vorangehen. Und gleichzeitig ist es irgendwie so, dass wir halt einfach in einem marktwirtschaftlichen Umfeld agieren. Und wenn du nicht Geld verdienst, dann ist alles irgendwie Altruismus und den kann sich nicht jeder leisten sozusagen. Und wenn Geld verdienen gleichzeitig dazu führt, dass man CO2 einspart und dass man Klima schont oder dass man Energiewende besser möglich macht und damit sozusagen diesem neuen System Vorschub leistet, dann ist das für mich einfach so perfect match. Und das, glaube ich, muss man noch viel breiter treten, dass es hier ernstzunehmende Erlös- und Gewinnmöglichkeiten gibt, weil, glaube ich, auch in der Breite der Bevölkerung noch gar nicht unbedingt angekommen ist, dass dem so ist und viele immer noch denken, dass man irgendwie mit tradierten fossilen Vorgehensweisen nur Geld verdienen kann und Wirtschaftsstandort sichern kann und so weiter. Und das ist eben ganz und gar nicht so. Und ihr seid ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es eben anders geht. Und ihr seid früh angefangen, ihr seid 10 Jahre da und ihr habt, finde ich, immer noch so ein kleines bisschen so ein Status von jung und wild und Aufbruch und gleichzeitig aber schon 10 Jahre Erfahrung und sehr viel im Gepäck an ja, Best Practices und wie man es vielleicht heute nicht mehr machen würde. Ich würde vermuten, dass ihr auch das ein oder andere Fuck-up auf dem Weg erlebt habt, ehrlich gesagt. Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
Ich glaube, das ist ganz normal. Aber erstmal, ja, vielen Dank. Wir versuchen uns, du hast es Junges Wildes genannt, wir versuchen uns diese Innovationskraft und das Hinterfragen von Status Quo natürlich zu bewahren und das zu kombinieren mit, genau wie du es gesagt hast, dann jetzt inzwischen schon 10 Jahren Erfahrung. Aber vielleicht noch mal einen Satz zu der CO2-Einsparung. Ich glaube, dass Flexibilitätsvermarktung die einzige CO2-Einspar-Logik und Methodik ist, die nicht nur kein Geld kostet, sondern tatsächlich Geld verdient. Mir fällt zumindest nichts anderes ein, was CO2 spart und ohne Investitionen auskommt und mir gleichzeitig ab Tag 1 eigentlich Geld ins Portemonnaie spült.
Aber hört ihr da nicht auch oft, ja, aber ihr juckelt ja auf unserer Netzsystemstruktur rum und diese Kosten habt ihr ja gar nicht internalisiert. Ihr nutzt da was für eure Flexibilitätsgeschäfte, für die ganz dunklen, auf einer Struktur, die ihr da vielleicht auch so ein bisschen missbraucht. Es gibt solche Vorwürfe schon, oder? Hab's nicht überhört, oder? Oder gar nicht?
Also sind bei mir tatsächlich noch nicht angekommen. Ich zitiere da auch gerne die Bundesnetzagentur, die neulich noch sehr, sehr klar und deutlich gesagt hat, das Netz ist dafür da, den Netzanschlussnehmern zu dienen. So. Und jeder, der einen Baukostenzuschuss bezahlt hat und sich Netzanschlusskapazität gesichert hat, ja, in drei Gottes Namen, der darf sie bitte auch benutzen. Und das hat dann mit irgendwie auf zulasten anderer auf der Infrastruktur rumzurutschen, nichts zu tun aus meiner Sicht.
Ja, am Ende wird ja jede Kilowattstunde, die irgendwie übers Netz wandert, auch abgerechnet und damit auch netzentgeltmäßig irgendwie abgerechnet, oder?
Naja, noch sind sie ja befreit, die Speicher von den Netzentgelten.
Ja, die Speicher, ja, genau.
Und das ist ja
die
dann,
Speicher ja. fahren aber auch Engpass gestützt. Ne? Mhm. Und das, also man kann jetzt natürlich wir könnten jetzt quasi eine Falltür öffnen und in ein schwarzes Loch fallen und über Preiszonen-Split und den deutschen Redispatch diskutieren. Das würde wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge füllen.
Und da haben wir gleich ein Thema für eine Fortsetzung.
Aber auch da, ich zitiere da einfach mal die Bundesnetzagentur, die ganz klar sagt, jeder Netzengpass ist aus Sicht der Bundesnetzagentur temporär. Mhm. Und wir können mal davon ausgehen, dass wir eine Preiszone nicht umsonst haben, sondern weil sie im Endeffekt den Zustand des Netzes, long oder short, entsprechend widerspiegelt. Mhm. Und wenn ich der Logik folge, dass spätestens mal ein Intraday-Preis, aber eigentlich auch schon ein Day-Ahead-Preis, eigentlich eine Netzzustandsbeschreibung sind, dann fährt ein Speicher immer systemdienlich. Wir brauchen uns aber fairerweise auch nicht darüber zu unterhalten, dass das natürlich in einer einzelnen Anschlusssituation, in einem einzelnen Netzbereich unter Umständen anders aussieht. Mhm. Aber das ist sicherlich ein Teil der momentan ja sehr, sehr, sehr auch teilweise emotional geführten Diskussion um Netzneutralität, Netzdienlichkeit oder Netzwirksamkeit von Batteriespeichern, wobei mir da strukturell erstmal eine Definition fehlt, weil das tatsächlich jeder Netzbetreiber irgendwie anders für sich hin definiert.
Ja.
Und das dann beliebig schwierig ist, sowohl für einen Vermarkter als auch für einen Investor, zu entscheiden, was geht denn eigentlich irgendwie noch und wo ist eine Grenze, wo es nicht mehr mit einer kommerziell vernünftigen Fahrweise übereinander passt.
Hast du ein Gefühl, wie viel wir aus diesem Kupfer eigentlich noch rausholen können, wenn wir alle Flexkarten spielen und alle Digitalisierungskarten? Ich frage mich das manchmal, weil ja viele diesen Netzausbau so kritisch sehen und die Investitionen, die nötig sind. Und ich frage mich manchmal, wenn wir alles so lassen würden und würden aber sozusagen die Digitalisierungskarte und die Regularisierungskarte mal spielen, so wie sinnvoll wäre, wo stehen wir da? Wie viel hätten wir noch Luft? Müssten wir da wirklich dann, das ist eine schwierige Frage, ich weiß, ne?
Also in Zahlen total schwierig, ja. Aber ich versuche es mal, wahrscheinlich ohne eine Zahl zu nennen, aber einfach nur mal so als Denkanreiz. Ne? Wenn du heute ein Speicherprojekt beim Netzbetreiber anfragst, dann hast du eine Einspeiseleistung, also ins Netz, und eine Entnahmeleistung, also aus dem Netz. Mhm. Und die Netzbetreiber gehen typischerweise her und gucken sich für die Entnahmeleistung den Moment der höchsten Netzlast an und sagen dann, passt denn deine angefragte Speicherleistung da noch oben drauf?
Ja.
Und gleichzeitig gucken sie den Moment der höchsten Einspeiseleistung ins Netz an und packen dann deine Einspeiseleistung des Speichers noch oben drauf und gucken dann, ob es geht. Und nur wenn beides passt, nur dann kriegst du einen uneingeschränkten Netzanschluss heute.
Ja, das ist diese N-1-1 Sicherheit, ne? Nur wenn alles gleichzeitig in der Sekunde, wenn die Welt untergeht, auch noch passiert, dann bist du fein.
Ja. Ganz genau, aber das ist ja ein Worst-Worst-Case irgendwie, ne? Der mit einer reellen Fahrweise, wenn man der Logik folgt, der Preis zeigt irgendwie den Zustand des Netzes an, überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Und dann gucken wir einmal über die Grenze nach Holland. Da hat die Tenet in Holland als einziger Übertragungsnetzbetreiber in den Niederlanden im April zusätzliche 9 Gigawatt Netzanschlusskapazität gefunden, die sie unter anderem speichern, aber auch industriellen Lasten zur Verfügung stellen können, wenn bestimmte Einschränkungen berücksichtigt werden.
Gefunden.
Die haben diese
gefunden,
flexiblen
hört sich gut an,
Netzanschlussverträge abgeschlossen oder angeboten den Netznutzern und haben, wie gesagt, in einem eigentlich völlig verstopften Netz, noch deutlich voller als bei uns, zusätzliche 9 Gigawatt gefunden.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass da bei uns noch eine ganze Menge geht.
Ja. Mhm. Danke, dass du da auch so crazy komischen Fragen da so ein bisschen versuchst, dich zu nähern. Das hilft mir sehr. Du machst schon die Musik an hier, Maddie. Bei dir ist schon ein bisschen dunkel auch, ne?
Hier wird es langsam dunkel, ja, genau. Ich fand jetzt diese gefundenen 9 Gigawatt auch einfach cool. Das ist so ein Hoffnungsding irgendwie, weißt du? Vielleicht finden wir ja auch noch ordentlich ein paar Gigawatt und dann geht noch viel mehr irgendwie.
Und das ist diese Hoffnungsmelodie, die das
unterstreicht. Ja, genau, die unterstreicht das noch so ein bisschen.
Ich verstehe. Willst du denn schon einsteigen in den Ausstieg, lieber Matti, hier?
Hast du noch so viele Fragen? Ich habe so gedacht, jetzt ist die Stunde 20 voll, ja, mit Christoph haben wir noch eine Folge.
Ja. Ich finde Christoph ja aber eigentlich ist ein ganz geiler Typ. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du zuerst mit ihm so viel Zeit verbringen konntest. Aber wenn er sagt, dass er auch irgendwie da uns noch weiter besucht und verfolgt, kann ich auch so ein paar Fragen zurückstellen. Vielleicht noch so einen Ausblick würde ich noch gerne vielleicht von dir hören. Was passiert in den nächsten 5 Jahren? Was sind da vielleicht auch die Hürden, über die ihr noch so rüber müsst? Ich hatte dich am Anfang angesprochen, ihr hattet ja jetzt da diese Energiespeichertagung. Wie guckt die Branche so nach vorne? Fährt sie einfach so weiter, wie es ist? Oder sieht man schon so Treppenstufen, die man noch nehmen muss, die auf einen zukommen, wo man nicht so genau weiß, schaffen wir das? Oder wo man sich noch ein bisschen anstrengen muss?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn wir, und ich nehme das eben erstmal als kleine Lobhudelei und irgendwie als Einladung in einen Folgepodcast, sehr gern, dann glaube ich, werden wir hoffentlich in ein paar Jahren über eine deutlich höhere Smart Meter Rollout Quote uns freuen können.
Mhm. Da hast du Bock drauf, ne? Dass die
da immer da sind. Ne? Ja. Total Bock drauf. Ich habe hier neben mir auf meinem Schreibtisch einen Zettel noch liegen von meinem grundzuständigen Messstellenbetreiber hier.
Was sagt der?
Der erkannt hat, dass ich ein Pflichteinbaufall bin für einen Smart Meter, ganz privat mit meiner PV-Anlage. Mhm. Und mir geschrieben hat, wir planen momentan in den nächsten 2 Jahren einen Smart Meter einzubauen.
Oh, als Pflichteinbau?
Als Pflichteinbaufall, genau. Oh, wow. Und ich habe die Hoffnung, dass das, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, eine Anekdote aus der Steinzeit sein wird, sondern dass wir da wirklich deutlich weiter sind. Gleichzeitig hoffe ich auf eine regulatorische Anpassung, die muss noch nicht mal Flexibilität wirklich fördern, aber es wäre toll, wenn sie aufhört, Flexibilität Steine zwischen die Beine oder Stöcke zwischen die Beine zu werfen. Und ich bin sehr gespannt, je nachdem, wann wir das nächste Mal sprechen, ob wir auch tatsächlich die Netzbetreiber dazu bekommen haben, irgendwie als Gesellschaft die Netzfahrweise ein bisschen zu verändern. Und ich glaube, das Beispiel von der TenneT aus Holland kann da ein Denkanreiz sein. Mit ein bisschen gutem Willen und einem gewissen Maß an klar kommunizierten Randbedingungen und Einschränkungen, dann glaube ich, ist unser Netz alles andere als überfüllt heute. Und da geht noch eine ganze Menge mehr.
Danke.
Cool. Und dann, bleibt eigentlich, also wie gesagt, wir haben noch viele, viele Dinge, die wir eigentlich besprechen könnten. Aber auch Dinge, zu denen ich vorher noch ein bisschen was lesen will. Ne? Wenn das so Bundesnetzagentur-Themen sind oder Regulatorik-Themen, da muss ich immer ein bisschen vorher noch lesen, bevor ich irgendwie auch sinnvoll mitreden kann. Aber eine Folge habe ich auf jeden Fall Bock. Und wir sehen uns dann ja dann allerhöchstwahrscheinlich im Januar, ne? 28., 29. In Lübeck. Und,
aber wir müssen ihm sagen, es ist parallel zur Handelsblatt-Tagung in
Lübeck.
Und wenn er da natürlich gerne hin.
Wer mag, geht denn zum Handelsblatt?
Ist okay auch. Also, ja.
Irgendjemand von uns wird auf jeden Fall bei euch dabei sein.
Ja, sehr schön. Also wieder viel gelernt heute. Christoph, vielen, vielen, vielen Dank, dass das
großes Dankeschön.
Ja, dass du es möglich gemacht hast, da zu sein. Trotz der von unserer Seite, von meiner Seite so wenig vorbereitenden Informationen, glaube ich, ist doch was sehr, sehr Ordentliches heute hier auf den Rekorder gekommen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns wiedersehen. Also hab erstmal herzlichen Dank, Christoph.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Wirklich. Danke euch. Es hat wieder mal riesig Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Danke euch.
Cool, danke. Ja, Timo. Und nun geht langsam hier.
Schöne Dynamit-Stange. Wirklich klasse, was ihr da macht.
Du musst jetzt deine Fragen im Hinterkopf behalten für das nächste Mal noch. Ja. Und nur ist dunkel hier. Langsam gehen alle Lampen aus und wir tauchen ein in einen schönen Feierabend. Auch dir, Timo, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal alle miteinander, sage ich jetzt mal.
Tschüssikowski.
Tschüssikowski.
Bin ich tot?
Nein.
Ist es die Himmelspforte?
Es ist die Himmelspforte.